Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk. Mein Name ist Heiko Gossen und ich präsentiere euch heute wieder eine Themenfolge hier im Datenschutz-Podcast der MigoSense. Vielleicht kurz zur Erinnerung. Ja, neben unseren wöchentlichen Datenschutz-News veröffentlichen wir ja auch in losen Abständen dann die, ja, ich sag mal, tiefergehenden Folgen zu einzelnen Themen. Und ja, für alle, die da nochmal vielleicht auch gezielt reinhören wollen, dafür gibt's auch einen eigenen Feed. Einfach unter migosense.de/podcast, da findet ihr den. Aber worum geht es heute? Heute geht es um Artikel 47 der DSGVO, denn ja, die spricht von verbindlichen internen Datenschutzvorschriften. Ein hakeliger Begriff, glaube ich. Geläufiger ist wahrscheinlich der englische oder die englische Bezeichnung der Binding Corporate Rules oder auch kurz BCRs genannt. Gehört, gehe ich mal davon aus, haben die meisten von euch im Datenschutz da schon mal von. Aber wer damit wirklich konkret zu tun hat, sind dann meistens doch deutlich weniger. Und vielleicht geht es vielen von euch wie mir. Wenn man damit, wie gesagt, nicht direkt was zu tun hat, dann ist es auch ein Instrument, was eigentlich sehr weit weg ist, so in der täglichen Praxis. Dabei gab es die BCRs ja eigentlich schon lange vor der DSGVO als Instrument, um konzerninterne Datenübermittlungen in Drittländern abzusichern, also quasi eine Alternative zum Angemessenheitsbeschluss der Kommission oder auch zu den Standardvertragsklauseln sein kann. Aber was steckt nun genau dahinter? Da wollen wir heute mal tiefer reinschauen. Also was genau bilden BCRs ab? Was ist der Nutzen? Wann kann man sie einsetzen? Für wen sind sie eigentlich geeignet? Wie geht man vor? Worauf sollte man achten? Und was können vielleicht BCRs aber auch nicht lösen? Das kann uns am besten, glaube ich, jemand beantworten, der sich regelmäßig und sehr konkret mit diesem Instrument beschäftigt. Daher ist mein Gast heute Dr. Jörg Friedrichs. Jörg ist Senior Legal Counsel im Bereich Strategie, Steuerung und Audits im Konzerndatenschutz der Deutschen Telekom, also der Group Privacy der Deutschen Telekom, und dort insbesondere für die Binding Corporate Rules zuständig. Von daher passt das ganz gut. Jörg hat in Göttingen und Trier Jura studiert und ist seit vielen Jahren in unterschiedlichen juristischen Funktionen für die Deutsche Telekom tätig. Unter anderem betreute er auch lange in der Rechtsabteilung das Wholesale-Geschäft, bis er dann im Vorstandssupport für das Vorstandsressort Datenschutz, Recht und Compliance arbeitete und dort auch unter anderem dann den Datenschutzbeirat der Telekom begleitete. Jörg, herzlich willkommen im Datenschutz-Talk.
Vielen Dank für die Einladung, Heiko.
Wie gesagt, du bist der Experte heute für die Binding Corporate Rules. Für mich auch ein Thema, was ich bisher eher nur in der Theorie mit zu tun hatte. Von daher, vielleicht kannst du unseren Zuhörern nochmal so in 2, 3 Sätzen sagen, was genau sind die Binding Corporate Rules?
Gut, dann will ich mal versuchen, das in aller Kürze darzustellen. Du hast ja bereits gesagt, die DSGVO widmet dem einen ganzen eigenen Artikel, Artikel 47. Der sehr, sehr lang ist, und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum die meisten sich dann auch gar nicht weiter damit beschäftigen. Also die Binding Corporate Rules sind ein Instrument, würde mal sagen, insbesondere für Unternehmen mit mehreren Gesellschaften in Europa und ständigen Datentransfers in Drittländer, dass es ihnen eben erlaubt, aufgrund der Strukturen, die sie angelegt haben, der Prozesse, die sie angelegt haben, ein permanentes Übertragungsinstrument zur Hand zu haben und nicht ad hoc jeweils Standardvertragsklauseln abschließen zu müssen.
Genau, Standardvertragsklauseln, hast du gesagt, ist sozusagen die Alternative. Das heißt, wenn wir über die Binding Corporate Rules sprechen, dann sprechen wir über die Grundlage, um überhaupt Daten in ein Drittland transferieren und übermitteln zu dürfen, löst aber natürlich nicht die grundsätzliche Frage der Rechtmäßigkeit einer Datenverarbeitung ab. Also genauso wie wir es bei den Standardvertragsklauseln kennen oder auch wenn es einen Angemessenheitsbeschluss gibt oder am Ende, wie gesagt, ja auch die Übermittlung innerhalb der EU-EWR, bedeutet ja nicht, wir dürfen einfach alles tun, sondern wir müssen sozusagen nur erstmal das Grunddatenschutzniveau herstellen. Und das können die Binding Corporate Rules auch tun, neben anderen Instrumenten.
Genau, also sagen wir mal, das enthebt die Unternehmen, die das einmal eingeführt haben, natürlich nicht von ihren sonstigen Compliance-Pflichten, wie wir alle anderen auch. Also insofern muss man einfach sagen, wenn man die Binding Corporate Rules mal hat, die Verpflichtung, wenn man einzelne Übermittlungen beispielsweise vornehmen will, also auf Basis der Binding Corporate Rules, natürlich weiterhin eben auch. Man muss prüfen, ist das denn rechtmäßig, was man da tut. Man muss ein Transfer Impact Assessment weiterhin durchführen. Also die ersetzen, die sind nicht sowas wie ein kleiner Angemessenheitsbeschluss. Ja, sondern man muss eben diese Voraussetzungen auch alle prüfen. Aber es ist eben eine Struktur, die dauerhaft implementiert ist.
Das heißt, wenn wir jetzt mal auf den Anwendungsbereich schauen und wie das dann in der Praxis am Ende auch eingesetzt wird, wie kann man sich das vorstellen? Also wie werden nachher solche Binding Corporate Rules konstruiert, dass sie für welche Datenverarbeitungen auch genutzt werden können? Also gibt es dann sozusagen, ist das sozusagen wirklich ein Freibrief für alle Datenverarbeitungen innerhalb des Konzerns zwischen allen Gesellschaften, die sich daran binden? Oder muss man da inhaltlich auch nochmal abgrenzen und sagen, da gibt es dann nur bestimmte Datenverarbeitungen, die zum Beispiel darunter fallen?
Gut, da muss ich jetzt die Juristenantwort geben, es kommt drauf an. Also ich kann das jetzt aus unserer Perspektive, also wie hat es die Deutsche Telekom für sich gelöst, vielleicht kurz beschreiben. Wir sagten das gerade, ein Übermittlungsinstrument. Und das ist auch das, was sich die Aufsichtsbehörden bei der Genehmigung auch nur anschauen. Sie haben aber selber erkannt, dass natürlich viel mehr da drin stecken kann, weil man eben Prozesse, Strukturen, Rollen und so weiter anlegen muss, so dass wir diese Chance ergriffen haben und haben da draußen eine Richtlinie gemacht. Und zwar, dass dann unsere Konzernrichtlinie Datenschutz im Unternehmen und damit etablieren wir erstmal weltweit ein einheitliches Datenschutzniveau im ganzen Konzern, an allen teilnehmenden Gesellschaften. Und von da aus können dann alle auf einem einheitlichen Niveau arbeiten. Wir haben, da es eine Konzernrichtlinie ist, für den Datenschutz erstmal alles erfasst. Also wir haben das nicht eingegrenzt, dass wir zum Beispiel gesagt haben, nur Beschäftigtendaten oder nur Kundendaten, sondern es erfasst erstmal alle Datenverarbeitungen im Konzern.
Finde ich einen spannenden Ansatz. Das heißt also, ihr unterscheidet gar nicht zwischen den Binding Corporate Rules als sozusagen eigene Richtlinie oder Unternehmensvereinbarung, sondern das ist quasi gleichermaßen die Richtlinie mit direkt integriert und dementsprechend dann auch relativ elaboriert, nehme ich mal an. Also wahrscheinlich auch inhaltlich ein bisschen weitergehend als das, was vielleicht im 47 als Pflicht alles drinsteht, was in den BCRs drinstehen muss.
Genau, also es geht ein Stück weit darüber hinaus. Jetzt muss man natürlich sehen, also wir machen jetzt, was den materiellen Datenschutz angeht, kein Goldplating. Also das bildet das ab, was, sagen wir mal, der 47 vorgibt und was auch in der DSGVO vorgibt. Also wir legen da jetzt nicht noch eine Schippe materiell drauf. Aber strukturell und was die Organisation angeht, haben wir natürlich schon uns die Freiheit genommen, zu überlegen, wie können wir den Datenschutz weltweit steuern, zum Beispiel darüber. Insbesondere, wenn es eben darum geht, dass nicht nur Übermittlungen betroffen sein sollen, sondern dass wir sagen, in allen Gesellschaften, sei es jetzt in Singapur, Mexiko oder irgendwo anders außerhalb der EU, gelten zunächst mal dieselben Regeln für alle, unabhängig davon, ob damit ein Datentransfer aus der EU verbunden ist.
Wenn man sich die Anforderungen im 47 anschaut, was alles in den Binding Corporate Rules ja auch dran geregelt sein muss, also gibt es ja Mindestinhalte, wenn man sich die natürlich anschaut, stellt man fest, okay, da sind natürlich auch viele Punkte dabei, die man wahrscheinlich sowieso in einer Datenschutzrichtlinie wo auch verankern würde, sowas wie Grundsätze, wie Umgang mit betroffenen Rechte, wie geht es vielleicht aber auch mit Weiterübermittlungen und so weiter, um Zuständigkeiten etc. pp. Also ist ja ein wirklich ganz langer Katalog, der da drin steht. Finde ich aber clever zu sagen, okay, wir nutzen das dann gleichermaßen direkt als Richtlinie und macht es dann wahrscheinlich auch für die Unternehmen oder Gesellschaften im Ausland, könnte ich mir vorstellen, dann auch wieder ein bisschen einfacher, wenn man nur ein Regelwerk hat, was dann erstmal umzusetzen gilt.
Genau, also sagen wir mal, die Komplexität ist, wenn es einmal implementiert ist, ich glaube, das ist sicher klar, dass das für alle ein unterschiedlicher Angang ist, je nachdem, wie weit man so weg ist vom europäischen Datenschutz, sagen wir, der Einstieg manchmal nicht so einfach ist, aber wenn das mal da ist, hat man eben ein Regelwerk und wenn das eben auch umgesetzt ist in den Gesellschaften, haben alle das gleiche Grundverständnis, was den Datenschutz angeht, was es dann auch sehr viel leichter macht, bestimmte Sachen weltweit beispielsweise umzusetzen, wenn es darum geht, bestimmte, also Datenschutz ist ja nicht nur Selbstzweck. Natürlich haben wir einen gesetzlichen Auftrag und Vorgaben, die einzuhalten sind. Aber wir wollen natürlich auch unser Business irgendwo begleiten und ermöglichen. Also nicht aufhalten, sondern ermöglichen. Und wenn dann beispielsweise große Projekte ausgerollt werden, die eben weltweit ausgerollt werden, ist es ideal, wenn wir das parallel mit funktionierenden Prozessen und einer funktionierenden Organisation begleiten können.
Das heißt, also wenn ich das richtig verstehe, die Richtlinie, die die BCAAs abbildet, gilt sozusagen genauso für die deutschen Gesellschaften, die europäischen Gesellschaften, für innerländische Transfers genauso wie für die außereuropäischen dann.
Genau. Also das Einzige, wo wir tatsächlich vielleicht eine Besonderheit haben, und da wird es deutlich, dass es ein Transferinstrument ist. Wir wissen ja jetzt seit der Schrems II-Entscheidung, dass man bei Übermittlungen auch die Rechtslage im Drittland angucken muss, also insbesondere was den Zugriff durch Behörden, den Rechtsschutz dagegen angeht. Das haben wir in der Richtlinie bei uns darauf beschränkt für Datenübermittlungen aus dem EWR. Also wenn jetzt beispielsweise Mexiko Daten nach Brasilien übermitteln will, dann müssen die jedenfalls nicht aufgrund der Richtlinie auch nochmal ein Transfer Impact Assessment durchführen. Wenn das nach mexikanischem Recht der Fall sein sollte, dann müssen sie es natürlich tun, aber wir geben das dafür nicht vor.
Okay. Das heißt, Transfer Impact Assessment ist trotzdem notwendig. Wo würdest du die Vorteile dann sehen gegenüber zum Beispiel Standardvertragsklauseln?
Ja, wie gesagt, also wenn man halt dauerhaft Übermittlungen hat, dann kann man sich ein Gerüst schaffen, was erstmal auf die Organisation zugeschnitten ist. Standardvertragsklauseln ist ja etwas, das hat die Kommission, wenn man so will, genehmigt. Das ist etwas von der Stange, das kann passen, muss nicht immer passen. Die Binding Corporate Rules geben mir erstmal die Möglichkeit, wenn ich sie entwerfe, sie auf meine Organisation zuzuschneiden. Ich gucke mir an, was sind die Voraussetzungen aus Artikel 47 und das nochmal ergänzt durch die Vorgaben der Aufsichtsbehörden. Und wenn ich sage, das passt jetzt für mich, dann lasse ich es genehmigen. Dann, sagen wir mal, dann gerinnt es natürlich so ein Stück weit, weil ich es nicht mehr gut anpasse. Also nicht mehr so ohne weiteres anpassen kann, aber dann habe ich das dauerhaft eingerichtet. Und ich kann darüber natürlich auch steuern. Ich kann meine Organisation steuern, weil, wie gesagt, die Voraussetzungen einfach auch sind, man braucht Strukturen und Prozesse und die kann ich eben auch für, sagen wir mal, darüber hinaus, über Transfers hinaus nutzen.
Diese Anpassbarkeit, hast du gerade schon gesagt, die ist natürlich nicht mehr so einfach gegeben wie jetzt vielleicht bei einer Richtlinie, die ich nicht genehmigen lassen muss. Ist es nicht gleichzeitig auch eine Gefahr, dass dann das Regelwerk vielleicht auch ein bisschen zu abstrakt wird, um dann am Ende, weil man sozusagen auch vielleicht die Anpassungen nicht so regelmäßig machen kann, dass man auch in Gefahr läuft, so ein bisschen vielleicht dann doch, dass man sich mehr Schranken baut als Möglichkeiten?
Gut, man muss natürlich aufpassen, wie man es formuliert, aber sagen wir mal, unsere Richtlinie ist ja auch sehr generisch gehalten. Also zum Beispiel, auch darin steht zum Beispiel nicht bestimmte Fristen, wann Daten gelöscht werden müssen, sondern eben, wenn sie nicht mehr erforderlich sind. Das kann möglicherweise in Indien eine ganz andere Frist sein, als jetzt in irgendeinem anderen Land auf dieser Welt, so dass das dann schon immer noch passt. Und wir dürfen die Richtlinie ja auch anpassen, sagen wir mal, wenn es jetzt keine materiellen Änderungen sind, sondern redaktionelle Anpassungen. Wir haben jetzt zum Beispiel sowas, wir ändern ein Verfahren, unsere Datenschutzfolgeabschätzung, die bekommt einen neuen Namen, das werden wir anpassen, das zeigen wir dann auch einmal jährlich der Aufsichtsbehörde an. Das ist unproblematisch. Interessant wird es dann, wenn man materielle Änderungen vornimmt, die also potenziell Einfluss aufs Datenschutzniveau haben. Dann muss man natürlich nochmal gucken. Aber natürlich, sagen wir mal, man bindet sich ein Stück weit.
Ja. Genau, also kommen wir vielleicht mal zu dem Genehmigungsverfahren. Das, glaube ich, ist ja bei euch, weil ihr schon sehr lange dieses Instrument einsetzt, sicherlich schon routinierter als für jemanden, der jetzt vielleicht in einem Unternehmen arbeitet, wo er sagt, ach, vielleicht doch mal eine spannende Idee, gucke ich mir mal an und überleg mal, ob das vielleicht für unsere Konzerngruppe, wie auch immer, vielleicht auch ein Instrument ist. Was sind denn überhaupt erstmal Voraussetzungen für ein Unternehmen, bevor man so ein Verfahren überhaupt startet? Also worauf sollte man als erstes mal gucken, wenn man sagt, man möchte das als Instrument wirklich einsetzen?
Na gut, das sind natürlich vielfältige Punkte. Ich meine, das Erste, es geht damit los, also es gibt ja im Wesentlichen zwei Sorten von Binding Corporate Rules. Das heißt, man muss sich überlegen, welche, wenn es für mich in Frage kommt, will ich eigentlich? Es gibt ja die für Controller, also Verantwortliche und die für Auftragsverarbeiter. Dass man mal überlegt, welche Rolle habe ich eigentlich und wo habe ich die meisten Datenübermittlungen? Das ist das eine. Dann muss man überlegen, wie stabil ist meine Organisation, was das angeht, diesen Datenschutz. Also jetzt nicht nur, was den Reifegrad des Datenschutzes in den einzelnen Organisationen angeht. Es geht ja vor allen Dingen bei den Binding Corporate Rules, Sie haben viel im Blick, das Recht der Betroffenen, die deren Daten in Drittländer übermittelt werden, wie können die sicherstellen, dass ihre Rechte gewahrt sind und bleiben? Also inwiefern kann also aus Europa auf die Gesellschaften in den Drittländern eingewirkt werden, auch auf das Datenschutzniveau? Was ist, wenn dort was passiert? Bin ich in der Lage, den Betroffenen beispielsweise auch zu kompensieren? Was habe ich an Regelwerken schon da? Und dann sind wir wieder im Reifegrad. Also wie ausgeprägt ist der Datenschutz eigentlich in meinen europäischen Gesellschaften und auch in den Gesellschaften außerhalb EWR?
Jetzt bin ich der Meinung, ich habe diesen Reifegrad. Ich habe ein Regelwerk geschaffen, wo ich glaube, das könnte von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden. Wie geht das weiter? Also wie finde ich überhaupt erstmal die Aufsichtsbehörden, an die ich mich wenden muss? Ich meine, das ist ja, glaube ich, schon ein Riesenvorteil gegenüber der alten Rechtslage vor DSGVO, dass man jetzt nur noch eine Aufsichtsbehörde konsultieren muss, die allerdings, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sich trotzdem natürlich auch mit den anderen Aufsichtsbehörden nochmal irgendwie verständigen muss. Vielleicht kannst du das Verfahren einmal so ganz kurz skizzieren.
Also richtig, also wir haben ja damals noch weit vor DSGVO, also unsere Genehmigung wurde 2014 ausgesprochen, das Verfahren hat so knapp 2 Jahre gedauert, also zeigt nur so vom ersten Gespräch mit der Aufsichtsbehörde über die Abstimmung, bis es dann mal ausgesprochen war, das ist heute schon stärker formalisiert, nicht komplett formalisiert, aber schon ein aufwendigeres Verfahren. Der erste Punkt ist, man braucht die zuständige Aufsichtsbehörde, also die BCR-Lead, wie es dann in den Papieren heißt, an die man sich dann wenden kann, die das aber idealerweise, es gibt so einen Kriterienkatalog, also es gibt 2 Papiere, eins, wo die Aufsichtsbehörden mal beschreiben, wie sie zusammenarbeiten und dann ist in den Recommendations der Aufsichtsbehörden, wo also drin steht, was so ein BCR alles enthalten muss, auch nochmal sehr detailliert beschrieben, wie das, was man zu tun hat und was man einzureichen hat. Aber die orientieren sich in der Regel häufig daran, wo ist eigentlich der Hauptsitz des Unternehmens in Europa und das ist, welche Aufsichtsbehörde ist dafür zuständig und das ist dann, an die kann man sich dann wenden. Die prüft das nochmal, ob sie wirklich zuständig ist, wie man das so macht. Und wenn sie das tut, dann kann man mit seinen ausgefüllten Unterlagen, was nicht wenig ist, was auch eine ganze Menge nochmal an gedanklicher Arbeit erfordert, das Verfahren bei der Behörde einleiten.
War euch jetzt ein spezieller Fall? Ihr macht Telekommunikation, damit unterliegt ihr natürlich, was den Telekommunikationsbereich angeht, der Aufsicht der Bundesbeauftragten für den Datenschutz. Alles, was außerhalb Telekommunikation liegt, fühlt sich wahrscheinlich auch die LDI NRW zuständig. Oder, also lange Rede, kurzer Sinn. Mhm. Welche Aufsichtsbehörde war bei euch die führende?
Also man könnte es noch komplizierter machen und sagen, das ist ja nicht nur LDI NRW, sondern wir sind ja auch mit Hessen noch, mit T-Systems, also könnte auch noch mit drin sein, aber bei uns ist das alles über BFDI gelaufen. Okay. Und dann, die haben damals, nachdem die gesagt, etwas weniger formalisierten Verfahren, dann die Abstimmung auf europäischer Ebene durchgeführt.
Und hat diese Nutzung als Konzerndatenschutzrichtlinie das Verfahren komplizierter gemacht? Hat es dadurch eventuell auch Irritationen erstmal bei der Aufsichtsbehörde ausgelöst oder war das auch relativ gut erklärbar und dann hat das gar nicht sozusagen das Verfahren selber beeinträchtigt?
Also nochmal das Verständnis war schon da. Das muss man jetzt nicht nochmal, natürlich haben wir ein bisschen was erklärt, aber das war jetzt nicht so, dass man mit diesem Papier da ankam und die haben gesagt, warum macht ihr eine Richtlinie? Das wissen die Aufsichtsbehörden auch und wie gesagt, sie haben es in ihre Recommendations auch extra nochmal reingeschrieben, da sie sagen, wir wissen, dass viele Unternehmen das auch als Richtlinie nutzen. Die Genehmigung umfasst aber eigentlich nur den Übermittlungsteil. Und mir ist nochmal aufgefallen, zum Beispiel bei der CNIL, also der französischen Datenschutzaufsicht, die haben, wie ich finde, auch eine recht gute Seite zu den Binding Corporate Rules, lohnt es also auf Englisch, muss man kein Französisch können, die euch genau das auch nochmal beschreiben, die einfach sagen, das ist auch ein Compliance-Instrument und dass es typischerweise Sinn macht, das auch als Richtlinie zu nutzen.
Jetzt habt ihr dieses Verfahren durchlaufen, das ist dann erstmal von den Aufsichtsbehörden genehmigt. Wie geht es dann weiter? Also wie muss ich mir das vorstellen, auch von der Reihenfolge her, verpflichtet man erst alle Landesgesellschaften auf diese Richtlinie? Und dann geht man zur Aufsichtsbehörde oder lässt man sich erstmal genehmigen, damit man weiß, dass man die Unternehmen auf die richtige Richtlinie verpflichtet?
Ja, letzteres. Also auch die Ressourcen sind ja endlich und sagen wir mal, das Verständnis dafür, dass der Datenschutz alle halbe Jahre mit einer angepassten Richtlinie kommt, ist dann nicht so ausgeprägt. Also wir haben das einmal durchlaufen, wir hatten auch einen Vorgänger als Richtlinie, aber wir haben erstmal das Genehmigungsverfahren durchlaufen und ich kann es jetzt nur sagen, wie es bei uns gelaufen ist. Wir haben es dann durch den Konzernvorstand nochmal als Richtlinie genehmigen lassen und von da aus dann im Prinzip alle Gesellschaften eingebunden. Da gibt es ein sehr strukturiertes, automatisiertes Verfahren. Da werden dann jeweils die Geschäftsleitungen angeschrieben mit Erklärunterlagen dabei. Und wir hatten ja auch zu der Zeit, es gab ja schon eine Datenschutzorganisation und oft auch schon Datenschutzbeauftragte in den Gesellschaften, auch außerhalb der EU, mit denen wir dann natürlich im Austausch waren und denen wir auch schon vorab natürlich erklärt haben, was da kommt, dass wenn die Geschäftsleitungen angeschrieben werden, die natürlich in der Lage sind, die darauf vorzubereiten und denen auch zu erklären, was als nächstes zu passieren hat.
Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht trotzdem praktische Herausforderungen auch gab bei der Implementierung in den einzelnen Ländern. Was waren da so die Learnings? Was kann man da unseren Zuhörern vielleicht auch mitgeben, worauf man schon früh achten sollte?
Also die Herausforderung ist natürlich, sagen wir mal, bei allem, was man so hat und man kennt sich, ist natürlich, man transportiert ja immer so ein europäisches Datenschutzverständnis wohin. Das ging damit los, dass wir haben also unsere Datenschutzanforderungen, die ja den Anspruch haben, erstmal weltweit in allen Gesellschaften zu gelten. Da war dann jeweils eine Referenz damals noch, wo kommt die Anforderung her? Ein Verweis aufs BDSG oder dann später auf die DSGVO, was für die meisten dann doch sehr weit weg ist. Und wir haben dann angefangen, das zu ersetzen mit einer Referenz auf die jeweilige Regelung in den Binding Corporate Rules bei uns, was es für die Kollegen und Kolleginnen sehr viel einfacher gemacht hat, zu verstehen, wo hat diese Anforderung ihre Wurzel. Aber was wir natürlich auch hatten, also ich erinnere mich, dass wir eben was verschickt haben gesagt, guckt es euch schon mal an und dann kamen also handschriftlich Anmerkungen zurück und dachten, okay, da ist noch ein bisschen Erklärungsbedarf, was jedenfalls zeigt, also nur eine Unterlage zu verschicken, zu sagen, lest es euch durch, ist selbsterklärend, wir kommen dann mit dem Audit vorbei, das funktioniert nicht. Also man muss das schon eng begleiten.
Also Erklärung, Kommunikation ist auch dabei das A und O. Ja. Seid ihr an Stellen gestoßen, wo es dann, also ihr seid ja in vielen Ländern, wo es in Ländern auch kollidierende Regelungen gab, außerhalb der EU, wo man sagt, okay, da haben wir jetzt nochmal ein Thema, weil es irgendwie nicht zusammenpasst?
Naja, also sagen wir mal, das ist ja jetzt kein Geheimnis, dass es auf dieser Welt sehr unterschiedliche Herangehensweisen an die Datenverarbeitung, den Zugang zu Daten und so weiter gibt. Sagen wir, im Wesentlichen muss ich sagen, es hat, wie gesagt, man muss ja trotz allem dann auch immer dieses Transfer Impact Assessment machen und damit steht und fällt es ja so ein bisschen. Das eine ist, nutze ich es nur als Richtlinie in der Gesellschaft jeweils, wo wir gerade sind, oder nutze ich es auch als Übermittlungsinstrument? Und daran kann ich auch ein bisschen steuern. Will ich dahin auch Daten übermitteln oder steuere ich damit beispielsweise nur meine Datenschutzorganisation im betreffenden Land? Also wie gesagt, am Ende folgt es immer dieser Risikoermittlung für die Drittlandsübermittlung, die man halt bei Standardvertragsklauseln eben auch hat.
Wie muss ich mir das dann vorstellen, wenn jetzt ein Land zwar diese Richtlinie anwendet, aber nicht sozusagen als Übermittlungsinstrument, das den Binding Corporate Rules beitritt? Also wie wird sowas dokumentiert? Wo muss man den Aufsichtsbehörden das mitteilen? Welche Länder, welche Gesellschaften da jetzt das sozusagen als verbindliche Unternehmensregeln sehen und welche sozusagen das aber nur als Regelwerk nehmen, was sie umsetzen, aber ohne das Übermittlungsinstrument nutzen zu wollen?
Also gut, wir pflegen jetzt keine Liste, wo dann so ein Kreuzchen daneben ist. Ist Übermittlungsinstrument oder ist Richtlinie? Wie gesagt, das ist für uns, dass wir einfach gucken, wo finden Datenverarbeitungen statt. Ich meine, gut, das eine sind natürlich, sagen wir mal, Personaldaten. Wenn es da Beschäftigte gibt, gibt es die natürlich immer. Die Frage ist halt, werden auch im Übrigen sonst, sagen wir mal, Kundendaten oder dergleichen verarbeitet? Und das dokumentieren wir dann in unseren internen Systemen, wenn wir schauen, wo, ja genau, also was sind so Zielländer beispielsweise, wo Datenverarbeitungen stattfinden, und das folgt halt ganz normal der Risikologik, wie man sie bei allen anderen Übermittlungsinstrumenten eben auch hat, außerhalb des Angemessenheitsbeschlusses.
Aber es gibt schon so eine Art Landkarte, wo ihr genau wisst, wo ihr eventuell noch ergänzende Übermittlungsinstrumente machen müsst und wo ihr auf die Binding Corporate Rules euch stützen könnt.
Ja, also sagen wir mal, was mit beiden Corporate Rules nicht geht, kriegst du auch mit Standardvertragsklauseln nicht hin. Also das ist ja, wie gesagt, das ist ja nur die Stabilität, also der Struktur dahinter. Aber klar, die Schutzmaßnahmen, was wir natürlich machen, wenn wir so ein TIA oder Transfer Impact Assessment machen, gucken wir uns schon sehr genau die Länderrisiken an, machen das mit Ländergutachten, die wir einholen, befragen natürlich auch unsere Datenschutzbeauftragten vor Ort, aber wir holen bewusst diese Ländergutachten nicht von, also wir holen natürlich auch deren Meinung ein, aber die sind ja ein Stück weit auch immer befangen. Deswegen holen wir natürlich auch immer noch extern eine Meinung dazu ein. Und abhängig davon entscheiden wir dann, welche Schutzmaßnahmen, also insbesondere technischen Schutzmaßnahmen, dann da noch draufgelegt werden müssen.
Die TIA unterscheidet sich wahrscheinlich nicht großartig von der, die ich auch für die Standardvertragsklausel machen muss.
Gar nicht.
Gar nicht, ja.
Also vielleicht noch so eins zur Erklärung. Wie gesagt, diese Binding Corporate Rules stellen eine Struktur zur Verfügung. Aber wenn ich jetzt beispielsweise Daten in einem Drittland verarbeiten lassen will, muss ich auch immer einen Vertrag abschließen. Ich muss keine Standardvertragsklauseln abschließen, weil nochmal dieser Teil, was das Übermittlungsrisiko angeht, der ist durch die Binding Corporate Rules abgedeckt. Aber für die Datenverarbeitung selbst brauche ich einen Vertrag und dann halt, der Unterschied ist eben, ich kann im Prinzip einen einfachen Vertrag über die Auftragsverarbeitung abschließen, Artikel 28 DSGVO, aber den brauche ich dann schon noch. Also so präzise sind die Binding Corporate Rules dann nicht, dass sie direkt noch jede Verarbeitung mit erfassen würden.
Ich glaube, das kann man nicht oft genug betonen, ne? Also es ist kein Freibrief für sozusagen jede Datenübermittlung, sondern es schafft ja erstmal nur dieses grundsätzliche Datenschutzniveau und entbindet halt, was wir eingangs ja schon hatten, weder von der Frage der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung als solches, noch, dass ich, wie gesagt, mir Gedanken über andere Rechten und Pflichten und, wie gesagt, auch das Thema Auftragsverarbeitung, die Anforderungen natürlich auch irgendwie alle abdecken muss.
Genau. Und deswegen, wir sprachen, glaube ich, schon darüber, einfach, wenn man sehr viel Daten sehr regelmäßig übermittelt, dann, und man eine entsprechende Struktur auch des Unternehmens hat, dann kann das schon Sinn machen, sich über Binding Corporate Rules Gedanken zu machen. Insbesondere, wenn man vielleicht ohnehin schon auch eine Richtlinie beispielsweise hat und das so machen will wie wir, dann kann das durchaus ein Weg sein, statt Standardvertragsklauseln das auf Binding Corporate Rules zu drehen.
Heißt aber im Umkehrschluss auch, da wo ich vielleicht wirklich nur irgendwie 2-3 Übermittlungen habe, da lohnt der Aufwand wahrscheinlich nicht, wenn ich mit den Standardvertragsklauseln vom Regelwerk als solchem klar käme und darüber auch alles abbilden könnte.
Ja, das würde ich so sagen. Also wie gesagt, so, auch so eine Genehmigung, wir haben ja auch gelernt, also im Laufe der Zeit, dass so eine Genehmigung uns nicht nur bindet, sondern auch durchaus manchmal eine vorteilhafte Wirkung haben kann, weil es der ganzen Sache nochmal so einen offiziellen Stempel verleiht und das nach außen natürlich auch dokumentiert. Dieses Unternehmen hat sich besondere Gedanken gemacht über die Compliance, sagen wir mal, Richtung Kunde, Richtung Geschäftspartner. Aber ich glaube, da kann man dann auch viel erreichen durch andere Zertifizierungen. Da muss man sich jetzt nicht in diese Mühle der Datenschutzaufsichtsbehörden begeben, um dann genehmigte Binding Corporate Rules zu haben.
Ich kann mir vorstellen, dass es natürlich auch viel mit dem Geschäftszweck zu tun hat und wer meine Kunden sind und wie ich dann im Zweifelsfall da auch vielleicht mit punkten kann. Wie ist es bei euch? Haben die BCAs in der Kommunikation mit Kunden, spielt das da eine Rolle? Ist das so, dass ihr wahrnehmt, dass das schon auch gutiert wird?
Also ja, wir bekommen das schon mitunter zurück als Feedback, also aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Das kann auch eine Rolle spielen beispielsweise, wenn wir, das hängt sicherlich von der Größe des Unternehmens ab, aber wenn wir zum Beispiel mit Investoren oder Ratingagenturen sprechen, die sich darauf spezialisiert haben oder genau darauf gucken, die einfach fragen, habt ihr so etwas Institutionalisiertes oder versprecht ihr einfach nur, dass ihr euch an den Datenschutz haltet? Insofern ist das schon ein sichtbares, hoffentlich Siegel für Vertrauen. Ich muss natürlich dazu sagen, es kommt so ein bisschen darauf an, weil du sagst Kunden, welche Kunden meinen wir? Also da hängt es halt davon ab, welche Binding Corporate Rules man hat, die für verantwortliche Controller, das ist das, was wir haben, oder die für Processor, also die Auftragsverarbeiter. Weil vielleicht noch ein Wort zur Erklärung. Also welche Binding Corporate Rules ich habe, das hängt immer davon ab, ist der Verantwortliche Teil der Gruppe? Und es sind die Kunden aus der Gruppe sozusagen, dann sind wir bei den Corporate Rules Controller. Und wenn sozusagen der Verantwortliche außerhalb der Gruppe ist und ich habe so eine Gruppe von Auftragsverarbeitern, dann lohnen sich die für Processor, also die für Auftragsverarbeiter. Also das muss man sich halt angucken. Und da kann das schon, ich denke mal, Letzteres, da kann es vielleicht auch Sinn machen, dass man sowas hat, dass man einfach sagt, guck mal, also ich mache Auftragsverarbeitung und habe sozusagen ein Siegel der Aufsichtsbehörden, dass ich das besonders gute Strukturen dafür geschaffen habe.
Ja, verstehe. Dann macht das sicherlich in der Kundenbeziehung viel mehr aus, wenn ich Auftragsverarbeitung regelmäßig mache und in einer Gruppe letztendlich bin, die dann auch das Drittstaatentransfer-Thema natürlich dann wahrscheinlich sehr regelmäßig hat. Erleichtert, glaube ich, auch gerade in dieser Konstellation nochmal sicherlich auch gegenüber dann den Controllern, den Verantwortlichen, könnte ich mir vorstellen, auch das eine oder andere Operative, wenn es dann nachher auch um die Vertragsketten und so weiter geht. Aber wenn wir nochmal kurz auf die Vorteile für euch gucken oder eventuelle Vorteile, wie ist es mit Aufsichtsbehörden? Merkt ihr da auch eventuell einen Unterschied, wenn es darum geht, dass die mal auf irgendwas drauf gucken oder irgendwas wissen wollen?
Also es hat mir jetzt noch keiner positiv gesagt, sagt, also euch vertraue ich besonders, weil ihr bei den Corporate Rules hat. Also das ist jetzt reine Vermutung, dass ich davon ausgehe, dass man natürlich vielleicht auch erwartet, dass da ein gutes Niveau vorhanden ist, aber dass man, also sagen wir mal, mit dem Satz, ihr habt bei den Corporate Rules, da muss das doch besonders sein, das habe ich jetzt so noch nicht wahrgenommen.
Nochmal kurz zu den Unternehmen. Das sind die, die jetzt sich dieser Richtlinie unterwerfen und wo ihr das Übermittlungsinstrument auch nutzen könnt, sind alles Tochtergesellschaften. Also die gehören alle wirklich 100% zum Konzern. Ist denkbar, dass man auch Gesellschaften damit reinnimmt, die nicht zur Gruppe gehören?
Also nein, also auch die Gesellschaft, dann vielleicht so richtig stellen, also nicht alles 100% Beteiligung, aber halt Mehrheitsbeteiligung, die dazugehören, aber von der Definition her müssen die alle in der Gruppe sein. Also wenn ich aus der Gruppe raus übermitteln will, dann bin ich wieder woanders, dann brauche ich Standardvertragsklauseln.
Ist jetzt vielleicht schon eine sehr spezielle Frage und ich weiß nicht, ob du sie ad hoc beantworten kannst, aber wenn ich jetzt angenommen, ihr übermittelt in ein Drittland Daten basierend auf den BCAs und die Gesellschaft dort möchte aber vielleicht noch einen Auftragsverarbeiter außerhalb der Gruppe beauftragen, wie ist das abbildbar? Müsst ihr dann trotzdem wieder irgendwie Standardvertragsklauseln machen oder geht das auch über die BCAs? Ist es da ausreichend drin geregelt?
Naja, also das sind ja im Prinzip diese, wenn man so will, diese Onward-Transfers, die genau. Man immer im Drittland hat. Und dann bin ich der Dritte, der dann hinten dran kommt, der dann nicht zur Gruppe gehört, was ich jetzt mal, so war die Frage ja, glaube ich, genau, formuliert. Richtig. Da muss ich dann wieder auf ein anderes Übermittlungsinstrument abstellen, das halt, sagen wir mal, den Schutz weitergibt, mit dem die Daten dort angekommen sind.
Okay, also das ist dann auch nicht sozusagen ein Freibrief, um im Drittland dann beliebige weitere Dienstleister wieder zu beauftragen.
Genau, also man muss sich schon auch darüber hinaus Gedanken machen, wie es da weitergeht. Aber sagen wir mal, das entspricht ja eigentlich der Welt, wie sie auch beispielsweise bei den Standardvertragsklauseln dann existiert.
Ja, gut, also ich habe schon mal verstanden, es ist davon abhängig, wie viel Datenübermittlungen habe ich ins Drittland. Ich muss mir genau Gedanken machen, bin ich verantwortlicher oder eher als Auftragsverarbeiter tätig und welche bei den Corporate Rules setze ich dann auch ein. Ist es sozusagen nur die Anzahl der Datenübermittlungen, die ich betrachte oder gibt es auch noch eine Größe der Unternehmensgröße oder der Strukturen, die Anzahl der Unternehmen, wo du sagst, erst da macht es wirklich Sinn, sich damit auseinanderzusetzen oder ist es eigentlich unabhängig von der Anzahl der Unternehmen?
Also ich würde gerne noch mal ganz kurz zu dem Punkt vorher, ohne dass es hoffentlich zu kompliziert wird, bin ich Auftragsverarbeiter oder bin ich Verantwortlicher? Also diese Binding Corporate Rules für Verantwortliche. Es geht im Wesentlichen halt immer darum, kommen die Kundendaten aus der Gruppe? Das heißt, wenn das der Fall ist, dann kann ich in der Gruppe auf Basis dieser Binding Corporate Rules auch an Auftragsverarbeiter übermitteln oder von Auftragsverarbeiter zu Auftragsverarbeiter. Wichtig ist immer, ist der Verantwortliche aus der Gruppe und damit auch die Kundendaten sozusagen aus der Gruppe. Da ist der wesentliche Unterschied. Und von der Struktur, also ich denke, es macht schon Sinn oder es macht erst Sinn, wenn man mehr als aus einem Land aus dem EWR übermittelt. Auch in mehr als ein Land weltweit. Also wenn man immer nur in ein Land übermittelt, dann meine ich, sind andere Dinge wahrscheinlich weniger aufwendig. Man erreicht das gleiche Ziel. Also insofern, also ich kann jetzt keine bestimmte Zahl nennen, aber das muss man einfach gucken. Also sollte schon mehr als ein Land sein, wie gesagt, in Europa und auch mehr als ein Zielland weltweit und dann eben eine relativ kontinuierliche oder regelmäßige Datenübermittlung, dann fängt es an Sinn zu machen. Und wie gesagt, ich kann nur empfehlen, einfach mal in diese Recommendations oder Empfehlungen der Aufsichtsbehörden reinzugucken, sowohl zu den BCAC als auch den Processor. Da ist vorne, wie ich finde, eigentlich gar nicht so schlecht erklärt, wie das Verfahren abläuft und auch, was man so ausfüllen muss und vorlegen muss bei den Aufsichtsbehörden, um das Verfahren zu durchlaufen. Und da kann man sich eine Menge Gedanken dazu machen. Das geht also los von, wie mache ich das eigentlich verbindlich in der Gruppe? Wie verpflichte ich eigentlich meine Mitarbeiter? Wie schule ich die? Wie auditiere ich das? Und das sind lauter so Dinge, da kann man sich über seine Struktur mal Gedanken machen. Habe ich das nicht? Und was muss ich gegebenenfalls eigentlich noch bei mir veranlassen?
Verlinken wir auf jeden Fall auch in den Shownotes. Ich glaube, das ist für jemanden, der sich wieder mit dem Thema beschäftigt, sicherlich ein guter Einstiegspunkt. Weil wir eben schon auch bei den Aufwänden waren. Wie gesagt, initialer Aufwand ist hoch, keine Frage. Ja, muss man sich also genau überlegen, ob es das wert ist oder ob man mit anderen Instrumenten dann nicht schneller ans Ziel kommt oder ob man nicht einfach wartet, bis alle Länder einen Angemessenheitsbeschluss haben. Das wäre, glaube ich, fatal, wenn man darauf wartet. Aber gibt es Aufwände auch so in der laufenden Pflege, wo du sagst, die muss man auch auf dem Schirm haben, weil die natürlich dann auch letztendlich einfach Aufwand produzieren, den man einfach mit berücksichtigen muss bei der Überlegung, ob?
Natürlich, also vorgegeben von den Aufsichtsbehörden ist erstmal so ein jährlicher Aufwand. Man muss also jedes Jahr an die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde, die auch die Genehmigung erteilt hat, eine Meldung abgeben. Zum einen, welche Unternehmen haben eigentlich die Binding Corporate Rules bei sich implementiert? Das machen wir auch immer so zum Ende des Jahres. Wir veröffentlichen diese Liste auch bei uns im Internet, wenn man das nachlesen will. Und muss dann auch mitteilen, ob man Veränderungen vorgenommen hat oder nicht. Das ist natürlich, sagen wir mal, klar, wenn nach Schrems II beispielsweise gab es ein Update vom Europäischen Datenschutzausschuss, der nochmal dann, sagen wir mal, die Anforderungen insbesondere zum Transfer Impact Assessment nachgezogen hat. Das muss man dann nacharbeiten. Da muss man sich auch ein bisschen Gedanken machen. Also da steht ja dann nicht, Sie müssen folgende Formulierung aufnehmen, sondern da steht dann in erster Linie, Sie müssen darin regeln, dass dem Risiko durch entsprechende Maßnahmenrechnung getragen wird, beispielsweise eben Prüfung da im Drittland. Das heißt, dann muss man sich überlegen, wie man das macht. Und wenn die Aufsichtsbehörden nicht sagen, dass man was anpassen muss, muss man trotzdem die Regulierungslandschaft beobachten und für sich prüfen, sehe ich hier Anpassungsbedarf. Also das ist zum einen das so die ganz formale Pflege des, sagen wir mal, des Dokuments. Und dann muss man natürlich, sagen wir mal, gucken, dass man die Zusammenarbeit mit den Gesellschaften am Laufen hält. Das ist ja nicht so, dass man es einmal implementiert hat und dann ist es da und fertig, sondern da ist ja ein Netzwerk entstanden, das auch regelmäßig gepflegt werden, nicht nur will, sondern auch muss, wo man dann sich eigentlich regelmäßig austauscht. Und ein Erfahrungsaustausch insbesondere stattfindet, was aber auch sehr gut sein kann. Man kann das durchaus auch nutzen, um beispielsweise Ressourcen zu schonen, indem man Arbeiten verteilt. Also dass nicht jede Gesellschaft irgendwas für sich machen muss, sondern dass Einzelne bestimmte Aufgaben übernehmen und das dann in der Gruppe teilen. Und das muss nicht immer das Headquarter sein.
Dieses Netzwerk, glaube ich, ist fürs Operative natürlich auch wichtig und auch für die Akzeptanz, kann ich mir vorstellen. Gibt es daneben auch Kontrollverpflichtungen, dass die BCAs auch in den jeweiligen Drittländern auf Einhaltung geprüft werden müssen, seitens der Aufsichtsbehörden?
Maßgeblich, ja, das ist maßgeblich. Also ist ja sogar einer der Punkte, die in diesem Artikel 47 mit aufgeführt werden. Da ist ja eine sehr lange Liste, was alles gemacht werden muss. Dazu zählt eben auch die regelmäßige Kontrolle. Das machen wir auch regelmäßig. Aber das sind eben beispielsweise auch Dinge, wo man dann eben durchaus auf dieses Netzwerk der Datenschutzbeauftragten, wir haben beispielsweise in allen Gesellschaften einen Datenschutzbeauftragten. Das ist nicht zwingend gesetzlich so vorgegeben. Man muss einen Ansprechpartner dafür haben. Wir haben uns dafür entschieden, Datenschutzbeauftragte überall einzusetzen. Aber mit denen gemeinsam werden dann eben Prüfungen durchgeführt. Man kann das auch auslagern, beispielsweise an eine Auditabteilung, wenn man sagt, das aus verschiedenen Gründen soll das gar nicht der Datenschutzbeauftragte machen. Aber das ist natürlich auch ein Aufwand, der da drin steckt. Also man kann es nicht einmal implementieren und sagen, jetzt lasse ich es laufen, sondern das muss schon regelmäßig überprüft werden und es muss auch beispielsweise regelmäßig geschult werden. Auch das ist natürlich eine Daueraufgabe, wo man sich überlegen muss, wie man das gut, zielgerichtet und ressourcenschonend macht.
Also ich nehme mit, es ist ein erheblicher Mehraufwand, wie Standardvertragsklauseln abzuschließen, auch im Laufenden. Das heißt also, das, was wir eben auch schon mal hatten, es hängt am Ende von der Menge ab. Irgendwann wird wahrscheinlich der Break-Even sein, wo man sagt, da ist dieses Instrument dann unterm Strich vielleicht doch nicht mehr Aufwand, vielleicht gleich viel oder ein bisschen weniger, aber am Ende muss man doch sagen, es ist nach wie vor etwas, was nur ab einer gewissen Größenordnung und einem regelmäßigen Datentransfer wahrscheinlich wirklich sinnvoll ist, dann auch als Projekt anzugehen, aufgrund letztendlich auch der Kosten, die es zwangsläufig verursacht, die man dann aufwenden, Kapazitäten da rein stecken muss. Vielleicht letzte Frage, würdet ihr diesen Weg erneut gehen, wenn ihr jetzt nochmal vor der Entscheidung stehen würdet und wisst, was alles auf euch zukommt?
Auf jeden Fall. Ich würde gern so ein paar von den Zwischenschritten auslassen, die wir so auf dem Weg, sagen wir, so zum Stand heute gemacht haben. Das ist ja auch so. Also ich würde ja gern sagen, das war von Anfang an, haben wir das alles vorhergesehen, wie es heute ist. Das stimmt natürlich so nicht. Vieles waren auch Erkenntnisse, die erst mit der Zeit so gekommen sind. Aber im Ergebnis würde ich sagen, das ist wirklich ein gutes Instrument. Wie du sagst, das ist mit ein bisschen Aufwand verbunden, also ganz erheblicher Aufwand. Das ist immer so ein bisschen, steht im Verhältnis zu dem, was hinten rauskommt, wie erheblich der Aufwand dann ist. Aber wie gesagt, wir nutzen es einfach eben auch und insbesondere, um mit diesen, sagen wir mal, gut etablierten Prozessen unser Business, das Geschäft zu unterstützen. Und da stellen wir halt einfach fest, die werden sehr schnell, die werden immer schneller. Und da ist die Erwartung an uns, dass wir eben Schritt halten können. Und das möglichst mit guten Verfahren unterstützen und jedenfalls nicht unnötig aufhalten aufgrund, sagen wir mal, jetzt nicht wegen inhaltlicher Beanstandung, sondern einfach, weil man nicht gut organisiert ist. Und das ist bislang, hoffe ich, gut gelungen oder gelingt uns weiterhin gut. Und so muss man es, glaube ich, auch sehen. Und das ist eigentlich etwas, was dann jenseits dieses Übermittlungscharakters ist. Wie gesagt, das kann man vielleicht auch mit einer Konzernrichtlinie abbilden. Aber wenn man so groß ist und man entschließt sich oder man hat viel Übermittlung, dann macht das schon Sinn.
Ja, ganz herzlichen Dank, Jörg, für deine Einblicke und für das Teilen der Praxiserfahrungen von vielen Jahren Datenschutz, Binding Corporate Rules und auch dem uns ein wenig näher bringen von Artikel 47. Vielleicht ist der ein oder andere dabei, der in der Situation ist, wo er sagt, das macht vielleicht wirklich Sinn, mit den Binding Corporate Rules sich ein wenig intensiver auseinanderzusetzen und das als Projekt vielleicht auch mal anzugehen. In diesem Sinne, wir werden die Papiere in den Shownotes verlinken und freuen uns natürlich, wenn ihr eigene Erfahrungen habt, wenn ihr sie auch teilt, schreibt's gerne auf die Folgenseite, findet ihr auch den Link in den Shownotes, könnt ihr gerne kommentieren oder schreibt uns eine Mail, datenschutztalk@migosense.de und wenn es konkrete Themen gibt, wo ihr vielleicht eure Erfahrungen auch noch mit einbringen wollt, dann freuen wir uns natürlich sehr. In diesem Sinne nochmal ganz, ganz lieben Dank, Jörg.
Vielen Dank.
Und euch viel Spaß weiterhin. Wir freuen uns auf Feedback. Bleibt uns gewogen und auf bald.